Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Mit Martin Winkelheide. Guten Morgen, willkommen zur Sprechstunde. Wenn ein Blutgerinnsel eine Herzkranzarterie verstopft, dann wird ein Teil des Herzens nicht mehr richtig mit Blut versorgt. Es kommt zum Herzinfarkt und was da passiert, ist wirklich dramatisch. Ein Infarkt ist immer ein Notfall, er ist lebensbedrohlich. Große Teile des Herzens können schwer geschädigt werden. Und da gilt es, schnell zu handeln, um Herzmuskelzellen vor dem Untergang zu retten. Wenn jede Minute zählt, Herzinfarkt, das ist unser Schwerpunktthema heute. Wenn Sie Fragen haben oder von Ihren Erfahrungen berichten mögen, dann können Sie gerne anrufen. 00800 4464 4464. Sie können uns auch gerne eine Mail schreiben an sprechstunde@deutschlandfunk.de. Ich darf Ihnen unseren heutigen Experten vorstellen, Professor Ingo Ahrens. Er ist Chefarzt der Klinik für Kardiologie und internistische Intensivmedizin am Krankenhaus der Augustinerinnen in Köln. Schönen guten Morgen, Herr Professor Ahrens.
Ja, guten Morgen, Herr Winkelheide.
Was sind denn die frühesten Zeichen eines Herzinfarktes? Es steht immer im Vordergrund dieser krasse Schmerz, der Vernichtungsschmerz?
Also das ist eine sehr gute Frage, weil der Herzinfarkt ist nach wie vor im Verständnis der Laien so verankert, dass es einhergeht mit einem akuten, starken Schmerz auf der Brust. Das ist prinzipiell auch nicht verkehrt, das ist richtig. Aber Frühsymptome eines Herzinfarktes können sich auch ganz anders äußern. Und wir haben sehr viel erreicht in der Medizin, in der Behandlung des akuten Herzinfarktes. Wir sind sehr schnell in der Klinik, wenn der Patient dann einmal da ist, in der Behandlung mit Kathetermethoden das Gefäß, was verschlossen ist, wieder zu eröffnen. Das Problem ist allerdings die Zeit, die der Patient mit den Symptomen zu Hause verbringt. Und hier bedarf es unserer Meinung nach, der Fachgesellschaften nach, noch auch viel Aufklärung in der Bevölkerung.
Also Schmerz ist das eine, aber was sind die anderen Symptome? Sie sagten, die sind manchmal so ein bisschen schillernd, ein bisschen irreführend vielleicht auch?
Das ist richtig. Also frühe Symptome können zum Beispiel auch eine sehr unspezifische, starke Abgeschlagenheit sein. Ne? Übelkeit zum Beispiel kann auch so etwas sein. Häufig empfinden Frauen auch diese Symptome anders als Männer. Meistens gesellt sich dazu dann auch so ein unspezifisches, enge Gefühl auf der Brust, so als ob man da so einen Betonklotz drauf liegen haben würde. Und dann erst, wenn, sage ich mal, typischere Symptome auftreten, gibt es so ziehende Schmerzen. Die können in den Arm ausstrahlen, sowohl links als auch rechts, aber auch in den Unterkiefer.
Und die können auch in den Bauch ausstrahlen, ne?
Das ist richtig. Es kann sich auch fast wie Magenschmerzen anfühlen oder wie das allseits bekannte Sodbrennen, ja.
Sie haben gesagt, bei Frauen ist es auch manchmal unspezifischer. Wie kommt das? Also, oder was sind da Symptome, die im Vordergrund stehen?
Es ist bei Frauen gar nicht so häufig wie bei Männern mit einem starken, akuten, ziehenden Schmerz verbunden. Ich bin da aus eigener Erfahrung in der Familie manchmal geneigt zu sagen, naja, wir Männer sind so ein bisschen die Weicheier, die vielleicht eher auch mal auf Schmerzen reagieren.
Und Frauen wehleidiger,
stecken ja da ein bisschen mehr weg. Ja. Aber das ist wahrscheinlich nicht die richtige Antwort. Häufig ist es bei Frauen auch verbunden mit Luftnot, ist ja auch eins der Symptome, was auftreten kann. Auch mit Übelkeit, vielleicht auch Schmerzen, die in den Bauch projizieren. Aber es gibt auch die ganz typischen Symptome, die dann wirklich mit diesem starken Schmerz auf der Brust einhergehen.
Das heißt, wenn diese Schmerzen auftreten, oft kommt dann ja auch noch Angst dazu oder Schweißausbrüche, dann gilt es wirklich keine Zeit zu verlieren. Ne? Es gibt ja oft so diesen Reflex zu sagen, oh, es ist jetzt mitten in der Nacht, morgen früh gehe ich zum Hausarzt.
Richtig. Und das
wäre verkehrt. Ne?
Das wäre verkehrt und das ist auch das, was wir oft immer noch sehen in der Klinik, dass Patienten tatsächlich Symptome hatten schon am Vortag. Und dass, wenn sie dann in der Klinik sind, der Herzinfarkt zum großen Teil schon abgelaufen ist und auch ein entsprechender Schaden am Herz schon stattgefunden hat. Ja.
Also egal, ob nachts, auch nicht am Wochenende sagen, ja, am Montag mache ich dann was, sondern direkt los. Und wahrscheinlich das Wichtigste, auch nicht mit dem Auto in die Klinik fahren lassen. Ne?
Das ist Nein, auf so. Keinen Fall. Wenn es ein akuter Herzinfarkt ist oder sich einer anbahnt, dann kann das mit lebensbedrohlichen Herzrhythmusstörungen einhergehen. Und wenn so etwas am Steuer passiert, dann kann das in einem einem lebensbedrohlichen Verkehrsunfall enden. Ja. Mhm.
Wenn man sich das Vorfeld anguckt eines Herzinfarktes, was da ja in der Regel auf jeden Fall passiert, ist eine Arteriosklerose, also eine Verkalkung, oder wobei Verkalkung wahrscheinlich ein bisschen falsch, schiefer Ausdruck ist. Kalkablagerungen sind nur ein Teil des Problems.
Ne? Richtig.
Was passiert da genau?
Das ist ein Prozess, den wir als Arteriosklerose oder Arteriosklerose benennen und der jetzt seit etwa 20 Jahren anerkannt ist als eine chronische, langsam fortschreitende Entzündung der Gefäßwand, wo auch letzten Endes die Blutfette eine große Rolle spielen und der am Ende dazu führt, dass es Verkalkungen gibt im Gefäß, in der Innenschicht und das sind die sogenannten Plaques. Das heißt, es ist keine primäre Verkalkung der Gefäße, sondern die Verkalkung resultiert aus diesem Prozess.
Also im Vordergrund steht die Entzündung?
Richtig.
Ja. Und warum entzündet sich das?
Ja, man darf das jetzt nicht mit einer klassischen Entzündung vergleichen, bei der man zum Beispiel eine Schwellung an der Haut wahrnimmt und eine Rötung, sondern es ist eine sehr, sehr langsame Entzündung mit niedriger Intensität in der Gefäßwand. Und es gibt verschiedene Faktoren, die so etwas begünstigen. Und diese Entzündung kann sehr lange, sehr langsam verlaufen. Sie kann aber auch plötzlich durch bestimmte Faktoren, die das auslösen, sehr akut werden.
Was man ja immer hört, ist, irgendwann werden diese Ablagerung und die Wandveränderung instabil. Was passiert da?
Ja, das ist eine sehr gute Frage und das ist genau dieser Entzündungsprozess, Entschuldigung, auf den ich hier nochmal eingehen wollte. Wenn es nur eine Verkalkung ist, dann ist es häufig eigentlich gar nicht so schlecht, weil so eine starke Verkalkung, ein stabiler Plak, der engt zwar das Gefäß ein, aber es fließt immer noch genug Blut dran vorbei.
Und auch stabil, ne?
Und ist stabil und passiert nichts. Das Problem ist, wann wird es instabil? Und dazu laufen seit Jahrzehnten intensive Forschungen. Man kommt immer schrittchenweise näher. So ganz verstanden sind die Mechanismen noch nicht und das ist auch das Problem. Es kann an einer Stelle im Gefäß, die gar keine große Einengung verursacht, ein Plak plötzlich aufreißen, weil er instabil wird. Und die Früherkennung dieser Plaks, die eventuell mal instabil werden können, das ist momentan Gegenstand intensiver wissenschaftlicher Untersuchungen.
Also wie man das am besten macht und wie man auch drauf kommt, nachzugucken.
Genau.
Oft hört man ja, dass dann als ein Verfahren eben gewählt wird, dass man mit einem Katheter sozusagen bis zu den Herzkranzgefäßen vorgeht und dann mal guckt, was ist vor Ort eigentlich los. Aber auch andere bildgebende Verfahren spielen eine Rolle. Meine Kollegin Barbara Weber, die hat eine Patientin begleitet, die ein relativ neues Verfahren ausprobiert hat, ein Herz-CT.
Es fing vor circa 4 Jahren an, dass ich immer, wenn ich in massiver Belastung, also entweder sportlich oder Fahrradfahren oder körperliche Tätigkeit im Haushalt, immer so eine Engstelle bekam und dadurch wurde dann so eine Art kurze Atemnot mit Brechreiz ausgelöst. Nach Ruhe hat sich das wieder beruhigt, aber das nahm dann halt immer mehr zu.
Der Hausarzt hat die 44-jährige Patientin dann zur Kardiologin geschickt.
Und dann hat meine Ärztin dann Untersuchungen eingeleitet, weil sie vermutet, dass vielleicht irgendwo eine kleine Engstelle wäre, was man aber bei den sämtlichen Untersuchungen eben nicht gefunden hatte.
Deshalb ist die Patientin jetzt im medizinischen Versorgungszentrum der Uniklinik Köln, wo der Radiologe Dr. David Fahlbusch eine Herz-CT durchführen wird.
Die Röhre ist erstaunlich kurz. Das ist auch der große Vorteil im Vergleich zum MRT. Ne? Viele Patienten haben ja doch so ein bisschen Platzangst. Und der Vorteil eben am CT ist, die Öffnung ist zum einen größer und das Gerät ist viel kleiner. Also ich nenne es lieber eher so einen Donut. Die Untersuchungszeit ist natürlich auch viel, viel kürzer.
Das Besondere daran, während der Aufnahme wird über eine spezielle Spritze ein Kontrastmittel gegeben.
Die hat ein Bedienpanel und da kann man eben gewisse Einstellungen vornehmen.
Zum Beispiel, wie viel Kontrastmittel gegeben werden muss oder die Geschwindigkeit, mit der das Kontrastmittel gegeben wird.
Hier ist der Bedienraum vom CT-Gerät.
Der hinter einer großen Glasscheibe liegt und in dem die Bedienkonsolen für Scanner und Kontrastmittelspritze stehen. In der Zwischenzeit bereiten die beiden medizinisch-technischen Assistentinnen die Patientin auf die Untersuchung vor.
Die Patientin liegt jetzt auf der Untersuchungsliege. Das ist eben dieser fahrbare Tisch, der auch durch das Gerät durchfährt während der Untersuchung. Und bei einem Coronar-CT ist es eben wichtig, dass man die Herzfrequenz dabei aufzeichnet. Das heißt, es gibt einmal dieses EKG aufgeklebt. Ja, und da haben wir eben eine kontinuierliche Überwachung der Herzfrequenz bei der Untersuchung.
Die Assistentinnen messen bei der Patientin noch einmal den Blutdruck, geben ihr Medikamente und gehen dann in den Bedienraum.
Und dann starten wir. Jetzt fahren wir die Patientin dann in den Scanner rein. Ja, und jetzt kommt sozusagen einmal gleich noch ein Vorscan. Da wird die Untersuchung eben auf die individuelle Person zugeschnitten. Ja. Das dient einfach eben dazu, nochmal die Bildqualität zu optimieren. Wenn man bei der Untersuchung atmet, dann sind die Bilder eben ein bisschen verwackelt und dann ist natürlich die Aussagekraft auch etwas schlechter.
Ausatmen, einatmen und die Luft anhalten, nicht atmen.
Die erste Bildserie dient dazu, Kalk zu diagnostizieren.
Und das zweite, was wir gleich machen, das ist dann der eigentliche Blick in das Gefäß rein, wo man eben gucken kann, gibt es auch nicht verkalkte Engstellen.
Die ganze Untersuchung dauert nur wenige Minuten.
Das Gute vorweg, also es ist nichts Schlimmes.
Das ist mir schon.
Ja. Die Gefäße sehen alle schon mal in der 3D-Rekonstruktion gut und kräftig aus. Und der zweite Punkt, was wir noch gemacht hatten, diese Bilder ohne Kontrastmittel, um Verkalkungen darzustellen. Ja. Auch da keine Verkalkung am Herzen, also weder an den Herzkranzarterien noch an den Herzklappen.
Die Patientin ist sehr erleichtert, aber...
Trotzdem erklärt es noch nicht so ganz meine Symptomatik. Deswegen, aber ich bin schon mal erleichtert, dass es das einfach nicht ist, sodass die Gefahr, dass irgendwie so Herzinfarkt, dass es jetzt erstmal, glaube ich, so vom Tisch ist. Das erleichtert natürlich.
Eine Reportage von Barbara Weber war das. Ja, wie etabliert ist so ein Verfahren, Herz-CT? Also, und viele denken sich ja wahrscheinlich auch CT, das ist doch ein röntgengestütztes Verfahren. Da muss doch die Strahlenbelastung auch relativ hoch sein.
Ja, das war jetzt ja ein ganz wunderbarer Beitrag, der das eingeführt hat. Das Kardio-CT ist heutzutage tatsächlich sehr gut geeignet, um, wie jetzt auch bei der Patientin, so eine Erkrankung der Herzkranzgefäße auszuschließen. Und die modernen Geräte haben mit ihrer Technik schon Möglichkeiten, das zu einer doch sehr vertretbaren Strahlenbelastung durchzuführen. Nichtsdestotrotz ist es sicherlich eine Methode, die nicht für jeden geeignet ist, insbesondere dann auch, wenn eine Erkrankung schon bekannt ist und auch hochspezifische Symptome bestehen und eine Behandlung möglicherweise sich direkt anschließen muss.
Wenn die Erkrankung bekannt ist, heißt, da kriegt man keine guten Bilder mehr oder was? Weil man die Neuigkeitswert hätten?
Kann man so nicht sagen. Auch hier gibt es Fortentwicklungen und gerade jetzt gibt es ganz tolle Entwicklungen im Bereich des Kardio-CTs. Da muss man sicherlich abwarten. Die räumliche Auflösung wird nochmal deutlich besser. Das Problem ist nur, wenn Sie starke Verkalkungen haben, erreichen Sie ein sehr starkes Signal durch den Kalk. Und dann wird die relative Einengung, die dadurch resultiert, dann auch schwieriger zu beurteilen. Und hier sind funktionelle Messungen, also das heißt, ist denn die Durchblutung im Bereich hinter dieser Engstelle im Herzmuskel tatsächlich beeinträchtigt?
Das heißt, da würde sinnvoller. Man mit einem Ultraschall, also einem Doppler-Ultraschall mehr sehen? Also wo man sehen kann, hops, da kommt noch genug Blut durch? Oder?
Der Ultraschall ist eine Methode, die eine gute Auflösung bietet. Nicht ganz so natürlich wie das CT, aber man kann die Funktion direkt sehen. Und je nachdem, wie gut man schallbar ist, also nicht jeder Patient hat die gleichen Schallbedingungen, manche sind sehr schlecht zu schallen, kann man tatsächlich sehen, ob alle Wände des Herzens sich auch so bewegen, wie sie sollen und das auch unter Belastung tun. Also es gibt auch eine sogenannte Stressechokardiographie. Das ist ein Standardverfahren, was sehr häufig angewandt wird.
Nun könnte man sagen, es ist ja gut und wichtig zu wissen, wie der Zustand der Herzkranzgefäße ist, um beurteilen zu können, ob das Herz noch vernünftig durchblutet wird. Aber wenn tatsächlich eine Engstelle vorliegt, dann weiß man nur, man müsste was machen. Also dann kommt man um den Herzkatheter nicht herum.
Auch hier muss man sagen, jein. Es kommt zum einen auf den Stenosegrad der Engstelle an. Man ist heutzutage der Meinung...
Also wie eng es ist.
Richtig. Man ist heutzutage der Meinung, auch leitliniengemäß, dass eine 90-prozentige Einengung tatsächlich etwas Relevantes ist. Trotzdem sollten auch hier in der Regel Messverfahren bei Einengungen von vielleicht 70%, 80% erstmal zur Anwendung kommen, um überhaupt zu beweisen, dass da tatsächlich eine relative Minderdurchblutung resultiert.
Nochmal zurück zum Herzinfarkt, wenn er wirklich akut ist, also der Patient ist in die Klinik gekommen, da geht es ja dann nicht mehr nur um Engstellen, sondern da geht es ja wirklich um Gefäßverschlüsse. Wie macht man die heute? Also heute wäre das Ziel ja vor allen Dingen, den Verschluss wieder aufzukriegen, ganz schnell,
richtig,
damit das Herz wieder vernünftig versorgt wird.
Richtig. Vielleicht muss man noch mal voranstellen, nicht jeder Herzinfarkt ist gleich. Also der Herzinfarkt, von dem Sie sprechen, ist der klassische mit einem akuten Gefäßverschluss. Und diesen sieht man in der Regel auch im EKG. Das heißt, das EKG entscheidet schon, bevor der Patient in der Klinik ankommt, ob dieser Patient direkt in ein Herzkatheterlabor gebracht wird. Und zwar ohne Umschweife, um schnellstmöglich dieses Gefäß wieder zu eröffnen mit dem Katheterverfahren. Es gibt aber auch Herzinfarkte, die man nicht im EKG sieht, wo das Gefäß vielleicht, sag ich mal, minimal noch ein bisschen Restblutfluss durchlässt. Und hier ist die Gefahr häufig sogar noch größer. Und diese Herzinfarkte erkennt man dann entweder anhand von funktionellen Beurteilungen, also man sieht im Ultraschall des Herzens, dass sich eine Wand nicht richtig bewegt, zusammen mit den Beschwerden. Oder man sieht es in den Blutwerten. Da gibt es sogenannte Biomarker, die sehr schnell verfügbar sind und sehr empfindlich darauf reagieren, wenn eine Durchblutungsstörung am Herz vorliegt.
Das heißt, da muss man das dann ableiten, erstmal, dass da wirklich ein Herzinfarkt passiert ist.
Richtig, richtig.
Okay. Wie gut lässt sich denn inzwischen, sag ich mal, verhindern, dass es zu in der Folge eines Herzinfarktes dann wirklich auch zum Verlust von Herzmuskelgewebe kommt?
Also das Wichtigste ist immer die Früherkennung. Das heißt, wenn ein Gefäß einmal verschlossen ist, dann zählt wirklich, wie Sie sagen, jede Minute. Weil der Herzmuskel hat eine sehr geringe Toleranz für eine absolute Unterbindung der Blutzufuhr. Und leider ist der Herzmuskel nicht regenerationsfähig. Das heißt, wenn Sie über zwei Stunden...
Also was einmal kaputt ist, ist kaputt.
Richtig. Und man sagt immer so, es gibt diese goldene Stunde, beziehungsweise innerhalb von 2 Stunden bei einem Gefäßverschluss kann man davon ausgehen, dass das Gebiet hinter dem Gefäßverschluss doch noch wieder sich erholen kann zum großen Teil. Wenn es länger besteht, heißt es nicht, dass es nicht sinnvoll ist, das Gefäß wieder aufzumachen. Jedoch wird ein Schaden zurückbleiben und vielleicht nur die Randzonen dieses Gebietes, die aus verschiedenen Gefäßen versorgt werden, können sich vollständig erholen.
Wie schnell lässt sich denn abschätzen, ob noch was zurückbleibt vom Herzinfarkt? Also viele sagen ja, also es gibt ja oft Probleme nach einem Infarkt, also dass Menschen erstmal lange Zeit nicht wirklich gut belastbar sind, dass sie Atemnot haben bei Belastungen, dass auch Herzrhythmusstörungen auftreten.
Ja, Sie sprechen ein wichtiges Thema an, die sogenannte Herzschwäche, Herzinsuffizienz im Fachjargon. Das sind Herzmuskelabschnitte, die durch einen Infarkt geschädigt wurden und dann auch zu einem großen Teil nicht mehr die Funktion zurückerlangen, die sie ursprünglich mal hatten. Man sieht in der Echokardiographie sehr früh, ob ein solcher Herzmuskelschaden vorliegt. Man sieht innerhalb von 24 bis 48 Stunden auch, ob sich sowas abzeichnet. Das heißt, man kann schon sehr früh erkennen, droht hier eine sogenannte Herzinsuffizienz oder nicht. Es gibt aber mittlerweile auch gerade für die Herzinsuffizienz sehr gute medizinische, medikamentöse Therapien, die doch einiges leisten, auch wenn vielleicht ganz am Anfang nach dem Herzinfarkt die Funktion des Herzens nicht wieder komplett normal aussieht, so kann man damit doch häufig sehr viel erreichen. Aber ganz wichtig, wie Sie gesagt haben, ist, es zählt jede Minute, es zählt das Gebiet, was von der Durchblutung abgeschnitten ist, schnellstmöglich wieder der Durchblutung zuzuführen.
Wenn ein Herzinfarkt passiert ist, dann droht oft ja ein zweiter Infarkt, also nicht sofort, aber auf kürzere oder mittlere Frist. Und da ist natürlich eine Idee, dass man gegensteuert. Und Parameter, die auf jeden Fall im Blick sein sollten, sind wahrscheinlich der Blutdruck, Gerinnung und Blutfette, also Cholesterin.
Ja, also da sprechen Sie mir aus der Seele. Das ist das, was ich den Patienten bei uns in der Regel auch versuche, sehr frühzeitig nahezubringen, meistens sogar schon während der akuten Behandlung. Ein Stent und eine Wiedereröffnung eines Gefäßes ist nur ein mechanischer Teil des Behandlungserfolges. Wichtig ist tatsächlich die zugrunde liegende Atherosklerose, also diese chronische Entzündung der Gefäßinnenschicht, zu stoppen. Man kann sie nicht zurückdrehen, aber man kann sie stoppen. Und man kann mit einer Herzgefäßerkrankung auch normal alt werden, wenn das Stoppen dieses Prozesses gut gelingt. Und dazu gehören, wie Sie gesagt haben, natürlich ein gut eingestellter Blutdruck. Es gehört dazu, dass die Blutfette niedriger sind als beim normalen Menschen. Das heißt, nicht nur die Normalwerte erreichen, sondern deutlich darunter.
Aber das kann man mit Ernährung alleine wahrscheinlich gar nicht erreichen.
Leider nicht.
Dann braucht man schon dann Cholesterinsenker.
Das ist richtig. Leider ist es mit Ernährung alleine nicht zu erreichen. Aber die Ernährung spielt trotz allem eine Rolle und natürlich auch das Körpergewicht und die körperliche Aktivität, die wiederum auch den Blutdruck maßgeblich mit beeinflussen.
Ich meine, wenn man fragt, was kann ein Patient selber tun, außer Medikamente schlucken, dann ist es, kommt man ja ganz schnell zu Lebensstilfaktoren. Und da spielt wahrscheinlich eine Rolle im Risikofaktoren ausschalten. Übergewicht, Rauchen, Bewegung, Umgang mit Stress.
Richtig, Umgang mit Stress darf man gar nicht so vernachlässigen, weil die chronische Entzündung der Gefäße wird auch durch das Immunsystem beeinflusst. Und wir alle wissen ja, das Immunsystem reagiert sehr stark auf die emotionale Befindlichkeit. Wir kennen das alle. Wir haben einen stressigen Alltag und dann kommt plötzlich die Urlaubspause und der Stress fällt ab. Und was passiert als allererstes? Man fängt sich eine Krankheit ein. Und das Immunsystem wird sehr stark reguliert durch Stress. Und auch hier ist der Stress ein sehr wesentlicher Faktor. Es ist nicht der alleinige Faktor für eine Atherosklerose, einen Herzinfarkt, aber ein sehr wesentlicher. Und das sollte angegangen werden, ja.
Wenn jede Minute zählt, Herzinfarkt, unser Schwerpunktthema heute. Unser Gast im Studio, Professor Ingo Ahrens vom Krankenhaus der Augustinerinnen in Köln. Und wir haben eine erste Hörerin, Frau Schüller aus Winsen. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Sie haben eine Frage zu den Statinen, zu den Cholesterinsenkern.
Ja, ich habe leichte Arteriosklerose und mir wurde empfohlen, dass ich Statine nehmen soll, damit diese Blutdruck, LDL und HDL gesenkt wird. Und ich habe diese Statine nicht vertragen. Drei haben wir ausprobiert, bei mir steigen dann die CK-Werte ganz rapide an und ich habe halt Muskelschmerzen. Und jetzt soll ich die nicht mehr nehmen und was könnte man denn stattdessen machen? Mhm. Ernährung hilft nicht, das habe ich probiert. Also auf alles zu verzichten, was irgendwie fett ist oder so, das hat gar keinen Sinn. Das hilft nicht.
Ja. Herr Ahrens, lassen Sie uns noch mal ein bisschen sortieren. Also, weil da ging es so ein bisschen mit HDL und LDL. Das HDL ist eher gut, das LDL eher schlecht, ne?
Ja, ein wichtiger Punkt.
Und die Statine setzen genau da an, ne?
Genau. Das HDL ist tatsächlich nicht problematisch. Allerdings im Gegensatz zu dem, was man vor Jahren gedacht hat, ist es nicht so, dass eine Erhöhung des HDLs das LDL unwichtig macht. Also man ist heute wieder der Meinung, auch aufgrund von vielen großen wissenschaftlichen Daten, das LDL muss runter. Wenn man eine Atherosklerose hat und wenn man einen Herzinfarkt hatte, muss es sogar weit unter den Normalwert. Frau Schüller fragte jetzt wegen den Statinen. Also es gibt Statinunverträglichkeiten, die sind allerdings gar nicht so weit verbreitet, wie man denkt. Es gibt Alternativen und offensichtlich wurde genau das gemacht. Man hat verschiedene Statine probiert, wahrscheinlich in unterschiedlichen Dosierungen. Ja. Wenn die alle nicht vertragen werden, gibt es noch die Möglichkeit, eine Hemmung der Cholesterinaufnahme aus dem Darm anzuwenden. Das wird aber in der Regel eher als Kombinationstherapie gemacht, weil die alleinige Hemmung reicht nicht. Da ist das Ezetimib eine Möglichkeit. Und deswegen eine Alternative zum Statin bietet jetzt seit 2 Jahren die Bempeduinsäure. Und auch diese kann kombiniert werden mit Ezetimib. Also falls Sie das noch nicht probiert haben.
Was machen die?
Die Bempeduinsäure wirkt ähnlich wie die Statine im ähnlichen Mechanismus, also in der Bildung des Cholesterins. Und das Ezetimib, was ich erwähnt hatte, das hemmt die Aufnahme von Cholesterin aus dem Darm. Und wenn man, sag ich mal, die Werte deutlich senken will, dann kombiniert man die Bempeduinsäure mit dem Ezetimib. Das gleiche gilt für die Statine, die man auch kombinieren kann mit dem Ezetimib.
Also der Effekt ist dann, es wird weniger über den Darm aufgenommen und es wird weniger in der Leber gebildet.
Richtig, genau. Damit muss man sagen, hat man schon mit diesen drei Substanzen, also Statine, Bempeduinsäure und Ezetimib, eigentlich das Hauptwerkzeug. Und wenn das alles nicht funktioniert, gäbe es weitere Möglichkeiten.
Was gibt es denn so als Richtwert für Menschen, die jetzt noch keinen Infarkt haben, also was die LDL-Werte angeht? Früher sagte man so, um die 100 wäre dann ideal.
Ja, also hier hängt es davon ab, was für ein Risiko man hat. Es gibt die Leitlinien der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie, die sind da sehr ausdrücklich, auch von der Europäischen Atherosklerose-Gesellschaft mit unterstützt. Und wenn ein gewisses Risiko da ist bei dem Menschen, da gibt es verschiedene Kategorien, dann möchte man eigentlich einen LDL-Wert von unter 115 haben. Und der ist normalerweise ja ein Normalwert. Das heißt, der normal Gesunde braucht keinen LDL-Wert von unter 115. Wenn man jetzt eine Atherosklerose von verschiedenen Gefäßabschnitten haben sollte oder vielleicht auch eine Nierenschwäche, eine Nierenfunktionsstörung, dann wird es schon deutlich geringer. Dann sollte man unter 70 gehen. Und wenn man tatsächlich eine Erkrankung der Herzkranzgefäße hat oder man hatte mal einen Schlaganfall oder einen Herzinfarkt, dann sind wirklich die Vorgaben so, dass man so niedrig wie möglich runterkommen sollte. Und das sind die Zielwerte unter 55. Da muss man sagen, das sind Werte, die man normalerweise ja gar nicht hat.
Wie viel lässt sich ohne Medikamente erreichen? Also durch Ernährung auf der einen Seite, durch Sport auf der anderen Seite?
Ernährung und Sport sollte man natürlich kombinieren. Das sind so 10-20% in der Regel. Das klingt nicht viel, das ist aber immerhin etwas. Aber es wird in der Regel nicht reichen, wenn man tatsächlich eine schwere Atherosklerose hat. Und individuell, ich kann mich an einen Patienten erinnern, der tatsächlich mit rotem Reis sehr viel erreicht hat, kann man tatsächlich deutlich drunter kommen.
Mit rotem Reis?
Ja, also ich war dann auch ganz erstaunt. Der hat sich seine Ernährung da so komplett umgestellt, aber wahrscheinlich auch, sag ich mal, der Genuss hielt sich in Grenzen dann, der mit dieser Ernährung verbunden war. Aber man kann, ich will nicht sagen, man kann mit Ernährung nichts erreichen, aber das, was man erreichen kann, ist für eine schwere Atherosklerose nicht ausreichend. Da müssen dann Medikamente zusätzlich eingenommen werden.
Frau Schüller, ist Ihre Frage beantwortet?
Ja, ist sie.
Wunderbar.
Voll und ganz.
Dann sage ich vielen Dank für Ihre Frage und Grüße nach Winsen an der Aller. Und am Telefon ist Frau Kramer. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Tag. Kramer aus Berlin.
Ja, bitte sehr.
Hören Sie mich, ja?
Ja.
Also ich habe vor 3 Jahren habe ich auch Stents bekommen. Ich hatte vorher schon die Blutdruckmedikamente, aber weniger. Und da hatte ich dann mal hier so eine Narbe oder da und es war nicht so schlimm. Und als ich dann die doppelte Menge nehmen musste oder noch mehr, bekam ich einen Hausausschlag. Und das war erst mit, also ich habe sonst eine ganz klare Haut gehabt, die Pickel und so. Da war auf einer Seite dann so und das ging dann wieder weg. Okay. Und dann kam...
Und die Arzt hat auch gesagt, das kommt von den Medikamenten oder was?
Nein, der weiß keiner, was das ist. Aber ich, von meinen Erfahrungen her kann es nur von den Medikamenten kommen. Und dann kamen so Sachen, dass ich dann so, wir wissen wie Pilze auf der Wiese, so ein Narbe an der anderen und die bleiben... Und jetzt habe ich das ganze Gesicht quasi schon voller Narben.
Frau Kramer, ich würde mal vorschlagen, wir geben die Frage mal weiter an Herrn Professor Ahrens. Mal gucken, ob der was damit anfangen kann.
Ja, guten Tag, Frau Kramer. Also es kann durchaus ja Reaktionen geben auf Medikamente, auch blutdrucksenkende Medikamente. Insofern ist das vollkommen berechtigt, was Sie hier fragen. Allerdings gibt es bei den blutdrucksenkenden Medikamente sehr unterschiedliche Wirkstoffe. So dass man sicherlich, wenn das nicht schon passiert ist, aber möglicherweise haben Sie das schon mit Ihrem Arzt oder Ärztin probiert, verschiedene Wirkstoffe ausprobieren kann. Was ich aber an der Stelle gerne betonen würde, ist, das Wichtigste zur Blutdruckbehandlung neben den Medikamenten ist tatsächlich, Herz und Kreislauf regelmäßig in Schwung zu halten, das heißt die körperliche Aktivität. Das heißt jetzt nicht, dass Sie jede Woche 5 Stunden Sport machen müssen, aber wenn Sie im Alltag eine gewisse Beweglichkeit haben, dann sollten Sie versuchen, diese aufrechtzuerhalten und idealerweise zu steigern. Dann werden Sie sich wundern, wie stark das tatsächlich auf Herz-Kreislauf- und Blutdruckeinstellung wirkt. Also ohne Medikamente wird es wahrscheinlich nicht gehen, aber dieser Aspekt ist ganz wichtig. Also vielleicht ist das eine Möglichkeit, mit anderen Wirkstoffen und einer gesteigerten körperlichen Aktivität Ihren Blutdruck gut einzustellen.
Direkt 2 Tipps. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich bei Frau Kramer. Grüße nach Berlin. Faktor Bewegung. Inzwischen ist Bewegung ja sozusagen als Medikament schon getestet worden und hat gesehen, also im Idealfall 7000 Schritte am Tag, auch für zur Prävention von Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
Ja, also das ist tatsächlich ein ganz wichtiges Thema. Bewegung zieht sich ja durch alle Präventionsmaßnahmen hindurch. Das ist nicht nur für die Herz-Kreislauf-Erkrankung, das ist sogar tatsächlich für die Gedächtnisfunktionsleistung bewiesen. Es ist extrem wichtig, dass wir dem, was der Alltag uns normalerweise bietet, entgegenwirken. Viele Tätigkeiten beruflich sind sitzend. Ich meine, wir sitzen jetzt auch gerade hier im Radiostudio, ja. Und man muss tatsächlich sich teilweise schon wirklich motivieren und auch ein bisschen zwingen, dass man in den Alltag mehr Bewegung einbaut, weil tatsächlich Bewegung Lebensjahre bedeutet.
Herr Schwarz aus Niedersachsen hat uns angerufen und er wollte unbedingt einen Tipp loswerden. Er sagte, wenn man alleine ist und den Rettungsdienst ruft, zum Beispiel wegen Verdacht auf einen Herzinfarkt, dann Wohnungs- und Haustür aufmachen, falls man in der Zeit, bis der Rettungsdienst eintrifft, irgendwie ohnmächtig wird und keiner um einen rum ist.
Also das finde ich jetzt eine sehr umsichtige Bemerkung. Bin jetzt Akutmediziner in der Klinik, deswegen habe ich mir darüber vielleicht noch gar nicht so viel Gedanken gemacht. Aber das erscheint doch sehr sinnvoll, weil Sie haben vollkommen recht. Es kann bei einem Herzinfarkt zu schwerwiegenden Herzrhythmusstörungen kommen und die können letzten Endes zum Bewusstseinsverlust führen. Trotzdem, glaube ich, braucht man prinzipiell keine Sorge haben. Die Feuerwehren und der Rettungsdienst sind in der Regel auch in der Lage, durch verschlossene Türen hinzukommen.
Ja, aber die ist dann kaputt nachher.
Das ist richtig.
Ein Hörer aus Dresden fragt, wie ist das mit einem Herzinfarkt? Gibt es manchmal auch Überlappungen bei Herzproblemen und psychischen Krankheiten? Also das ist einfach schwieriger zu erkennen ist.
Alles, was die Erzählung der Symptome schwierig macht bei Patienten, wir nennen das die Anamnese, birgt immer eine gewisse Gefahr von Fehldiagnosen oder vielleicht auch Zeitverzögerung. Insofern gebe ich Ihnen recht, dass psychische Erkrankungen, wenn sie denn damit verbunden sind, dass die Auskunftsfähigkeit oder die Mitteilung vielleicht nicht die ist, die man gewohnt ist, kann es dazu führen, dass sich hier durch Probleme ergeben. Aber in der Regel, wenn jemand doch tatsächlich ausgeprägte Beschwerden hat, dann ist auch die psychische Erkrankung nicht das Hindernis, diese Beschwerden tatsächlich zu artikulieren.
Ja. Stefan Vogel hat uns gemailt und er berichtet, ich habe seit Jahren ganz selten kurze, leichte Stiche in der Herzgegend und er hat auch schon EKG machen lassen ohne Befund. Und er fragt, also wann sollte er es sozusagen weiterverfolgen lassen und was ist normal in Anführungszeichen?
Ja, also hier ist ganz wichtig, eine Abwägung und die Risikofaktoren zu kennen für eine Herz-Kreislauf-Erkrankung. Wenn jetzt in der Familie tatsächlich ausgeprägt Herz-Kreislauf-Erkrankungen bekannt sind, dann wäre es sicherlich sinnvoll, vielleicht ein Kardio-CT zu machen. Ansonsten sind solche stechenden Signale häufig solche genannten interkostalen Neuralgien.
Heißt, kommt vor.
Kommt vor
und ist nicht schlimm.
Ist in der Regel nicht schlimm. Ja,
weitere Fragen, weitere Antworten nach den Nachrichten. Und wir machen weiter mit dem Herzinfarkt, wenn jede Minute zählt. Unser Studiogast ist Professor Ingo Ahrens vom Krankenhaus der Augustinerinnen in Köln. Und es sind eine Menge Fragen aufgelaufen. Gregor Scherf fragt, welche Rolle spielt eigentlich das genetische Risiko, die Vorbelastung? Also gibt es sowas wie einen familiären Herzinfarkt?
Das gibt es durchaus. Hier insbesondere Blutfettstoffwechselstörungen. Und das heißt, nicht jeder muss das haben, aber man sollte die Blutfette bestimmen. Und wenn ein gewisser Verdacht naheliegt, dass es hier eine genetische Häufung gibt, dann gibt es auch ein ganz spezielles Blutfett, was man bestimmen kann. Das ist das LP-Klein A. Allerdings, Achtung, hierfür gibt es bisher keine spezifische Therapie. Es gibt aber Studien, in denen gezielt das LP-Klein A gesenkt wird. Und wir erwarten so in 3 Jahren etwa die Ergebnisse. Es tut sich sehr viel. Ja, es gibt ein genetisches Risiko. Und ja, es lohnt sich immer, das LDL-Cholesterin zu senken.
Mhm. Herr Schaff berichtet, dass er schon bei seinem Lebensstil darauf achtet, dass er gesund lebt. Also Laufsport, gesunde Ernährung, kein Nikotin, kein Alkohol. Also sozusagen Risiko mindern. Reicht das? Oder muss man wirklich die Blutfette gezielt im Blick haben?
Das kommt darauf an, ob eine Erkrankung der Herzgefäße vorliegt und ein Herzinfarkt schon mal stattgefunden hat. Wenn ja, dann sollte man tatsächlich das Cholesterin zusätzlich deutlich runtersenken. Wenn es jetzt aber nur um, sag ich mal, Prävention geht, also vorbeugende Maßnahmen, dann ist das, was Herr Schaff da beschreibt, eigentlich aus meiner Sicht prinzipiell ausreichend, wenn man keine Erkrankung der Gefäße hat.
Hm. Können andere Entzündungen auch Entzündungsvorgänge in den Gefäßen beschleunigen, fragt eine Hörerin. Und gibt das Beispiel Parodontitis?
Also Parodontitis, würde ich sagen, ist wissenschaftlich nicht eindeutig belegt. Es gibt verschiedene Studien, die Zusammenhänge zeigen. Aber wenn im Körper Entzündungsprozesse im Gange sind und bewiesen ist es für die rheumatischen Erkrankungen, dann ist das Risiko für eine Erkrankung der Herzgefäße zum Teil bis zu 40-fach erhöht.
Hui. Okay. Am Telefon ist Herr Zernowski aus Freiburg in Baden-Württemberg. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Tag in die Runde.
Sie haben ein Stichwort genannt, CK-Wert.
Ja, es ist so, ich habe noch seit Jahren, wenn ich Blutuntersuchungen mache, habe ich einen sehr, sehr hohen CK-Wert. Und das geht so weit, dass die Labors schon anrufen, bevor die Befunde beim Arzt sind. Ich müsste sofort in die Notaufnahme. Und ich habe das dann immer abgelehnt. Und es ist inzwischen auch abgeklärt worden mit meinem Kardiologen, selbst mit Leistungs-EKG, dass er jetzt auch keinen Grund sieht, mich in die Kardiologie zu bringen. Jetzt, ist das ein großes Risiko, der hohe CK-Wert oder nicht?
Also Herr Czernochowski, freut mich, dass ich Sie am Telefon habe aus meiner früheren Wirkungsstätte in Freiburg. Ich weiß auch, da gibt es ganz hervorragende Kolleginnen und Kollegen. Ich denke, das, was die Ihnen geraten haben, ist prinzipiell natürlich richtig. Die Kreatinkinase selber ist nicht spezifisch für den Herzmuskel. Ja, das hat wahrscheinlich andere Gründe bei Ihnen. Und man wird sicherlich Werte wie den Troponin-T-Wert bestimmt haben, der spezifisch für die Herzmuskelzelle ist. Also insofern denke ich, was die Kollegen vor Ort Ihnen da geraten haben, ist sicherlich zutreffend.
Ja, danke an Herrn Czernochowski und Grüße in die Freiburger Ecke. Und am Telefon ist Monika Ilsemann. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen aus Hannover.
Bei Ihnen geht es um Bluthochdruck.
Ja, und ich habe im Februar 2022 einen für mich als Laie Zusammenbruch gehabt, und die Diagnose ist jetzt labile arterielle Hypertonie. Man hat also organisch am Herzen nichts gefunden. Ich nehme seitdem Blutdrucksenker Ramipril 2,5 und Bisoprolol und Amlopidin, da kann ich so ein bisschen variieren, je nachdem, wie sehr der Blutdruck schwankt. Ich habe neuerdings, das heißt jetzt im März, ist bei den Laborwerten plötzlich das Cholesterol, ich nehme an, das ist Cholesterin, 243, und der LDL-Wert ist hochgegangen, 172. Ich habe früher noch nie was gehabt in dieser Richtung. Ich ernähre mich vegetarisch seit etwa 2010 und meide also auch andere ungesunde Produkte, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Ich habe allerdings auch Gallensteine.
Jetzt bringen Sie ganz viele Sachen zusammen. Lassen Sie uns mal ein bisschen sortieren.
Ich komme zu meiner Frage.
Die kommt noch, okay.
Entschuldigung, ich habe noch nie erhöhte Werte gehabt, was die Blutfette angeht. Mhm. Könnten da Zusammenhänge sein? Einmal mit dem Blutdrucksenkern, und ich habe die Galle erwähnt, auch mit der Galle, weil ich jetzt das habe ich erst vor Ostern bekommen, Rosuvastatin 5 Milligramm nehmen soll, und unsere älteste Tochter meint, da könnte dann Diabetes 2 entstehen. Die Frage ist, könnten auch Zusammenhänge mit den Blutdrucksenkern und diesem erhöhten Cholesterinwerten sein?
Ja, vielleicht darf ich die erste Frage beantworten. Also Blutdrucksenker, Cholesterinwerte, eher nein. Dass Ihre Cholesterinwerte plötzlich steigen, wenn sie vorher komplett normal sind, ist schon etwas ungewöhnlich. Mir fällt dazu vielleicht nur ein, ich habe sie ja jetzt nicht vor Augen, aber wenn ein extremer Gewichtsverlust vorliegt, dann kann doch tatsächlich der Blutstoffwechsel, Fettstoffwechsel schon ziemlich gestört sein und deutlich erhöhte Werte resultieren. Ansonsten gibt es auch bei den erblichen Fettstoffwechselstörungen Formen, die sich etwas später erst bemerkbar machen.
Ja. Das heißt, ich müsste gucken, ob in der Genese, war aber eigentlich nicht. Darf ich noch zusätzlich fragen, weil ich gehört habe, dass Bewegung ganz wichtig ist, um das Herzinfarktrisiko zu senken. Ist das auch für den Blutdruck? Für den Blutdruck ist es der Fall. Ist das auch für Liste Cholesterinwerte der Fall?
Nur bedingt. Natürlich, wenn Sie mehr Energie verbrauchen, dann ist die Gefahr geringer, dass sich überschüssige Energie auf die Blutfettwerte niederschlägt. Wenn Sie aber dadurch mehr Energie zu sich nehmen in Form von Essen, dann ist der Effekt manchmal auch wieder aufgehoben. Aber man kann prinzipiell sagen, ja, auch Bewegung senkt in der Regel die Blutfettwerte etwas.
Und schadet nicht.
Richtig.
Vielen Dank, Frau Ilsemann, für Ihren Anruf. Und wir haben aus Bayern noch von einem Hörer einen Hinweis bekommen, der berichtet, er hat vor 4 Monaten den ärztlichen Bereitschaftsdienst angerufen und hing dann eine ganze Stunde in der Warteschleife. keine gute Idee, oder? Wenn Verdacht auf einen Herzinfarkt ist, lieber andere Nummer wählen.
Richtig.
Die 112.
Ja, genau. Vollkommen richtig. Bei Verdacht auf Herzinfarkt bitte den Rettungsdienst rufen. Der ärztliche Bereitschaftsdienst hat eine große Aufgabe, ist allerdings nicht in der Regel so schnell verfügbar, wie das jetzt zum Glück bundesweit hier in Deutschland nach wie vor der Fall ist für den Rettungsdienst.
Hm. Eine Frage von Herrn Seewind. Er hat eine verschlossene Arterie, berichtet er, am Herzen, beziehungsweise die Katheteruntersuchung hat ergeben, dass sie zu 75-90% verschlossen sei. Ansonsten seien die Blutwerte gut. Was was kann man machen? Erweiterung durch Katheter, Stent, Fragezeichen?
Ja, das ist eine sehr spezifische Frage, die aber auch sehr relevant ist. Also wenn diese Einengung keine Beschwerden macht, das ist schon mal ein ganz wesentlicher Punkt. Dann ist noch die Frage, macht sie eine Durchblutungsstörung? Die kann man messen durch Funktionstestungen. Dazu gehört, wie eingangs erwähnt, die Stressechokardiographie. Dazu gehört auch eine Myokardszintigraphie als Alternative oder ein Stress-MRT. Wenn keine Funktionsstörung vorliegt und auch keine Beschwerden vorliegen, dann ist eine 75-90%ige Einengung nicht zwangsweise damit verbunden, dass, wenn man sie behandelt, dass es hinterher besser läuft. Weil wenn das stabil ist, dann bleibt das auch stabil.
Mhm. Am Telefon Herr Kölker aus Niedersachsen. Schönen guten Morgen.
Hallo.
Hallo, schönen guten Morgen.
Ja, Lönniger ist mein Name.
Ach so, Entschuldigung. Ja, genau, aus Hannover.
Folgende Problematik. Ich habe vor über 10 Jahren 2 Stents bekommen. Bin sportlich, ohne Übergewicht, niedriger Blutdruck. Nehme seitdem ASS, Ramipril, Rosuvastatin und neuerdings auch Ezetimib. Mir ist also Folgendes passiert: beim Joggen ist mir vor 8 Wochen ungefähr so Beschwerden im linken Herzbereich aufgetreten. Dann habe ich das aber beendet, bin also langsam zurückgegangen und 3 Tage später zum Kardiologen. Untersuchung, Ultraschall war okay und dann Blutuntersuchung und Troponinwerte über 860. Daraufhin bin ich sofort mit dem Notarzt, obwohl ich mich gut gefühlt habe, ich bin auch mit dem Fahrrad hingefahren, in die Klinik überwiesen worden. Dort haben sie notfallmäßig Herzkatheter gesetzt, untersucht und haben festgestellt, kein Herzinfarkt, keine Herzmuskelentzündung und die Stents, die mir vor 4 Jahren gesetzt wurden, sind alle frei. Da musste ich also 2 Tage im Krankenhaus bleiben mit Langzeit-EKG. Ergebnis nach 2 Tagen war der Troponinwert runter von 860 auf 430. Ja, ist der Stand der Dinge. Und dann bin ich anschließend wieder zum Kardiologen, habe gesagt, ich warte jetzt 14 Tage, dann mache weiter Sport. Und macht seitdem wieder Sport und läuft alles ganz gut. Und klar ist, wo dieser Troponinwert herkommen kann.
Ja, das ist tatsächlich etwas, was im klinischen Alltag ab und zu mal vorkommt. Es ist ja wahrscheinlich schon sehr viel gemacht worden und Sie haben ja auch schon gesagt, eine Herzmuskelentzündung lag nicht vor. Hier gibt es natürlich, sage ich mal, sehr große Unterschiede in der Detektion. Also ich weiß nicht, ob ein Cardio-MRT bei Ihnen gemacht wurde. Ist nicht gemacht worden. Man kann manche sehr kleine Herzmuskelentzündungen durch die Routineverfahren nicht feststellen. Wenn aber Sie wieder Sport machen und Sie keine erneuten Beschwerden hatten, ist die Wahrscheinlichkeit auch einer Herzmuskelentzündung eher gering. Lungenembolien machen sowas manchmal auch. Also wie gesagt, man klärt das in der Regel in alle Richtungen ab.
Ja.
Wenn Sie sehr, sehr viel laufen, wenn Sie Marathon laufen oder Ultramarathon, dann kann tatsächlich alleine das schon tatsächlich zu einer Erhöhung des Troponins führen.
Ja, das meine ich, ich bin jetzt 69 Jahre, werde ich ja 70 und ich laufe einmal die Woche 6-7 Kilometer und gehe 2-mal zum Fitness und das reicht mir dann auch eigentlich. Mhm. Aber ich fühle mich auch sonst wohl. Ich werde jetzt nochmal zum Kardiologen gehen oder zum Hausarzt, den Troponinwert nochmal messen lassen. Ist aber sinnvoll.
Das ist sinnvoll, ja. Das auf jeden Fall.
Kann das wieder hoch, trotzdem hoch sein noch?
Ja, der würde dann schon wieder zur normalen Ausgangslage zurückkehren, wenn ein Ereignis das kurzfristig bewirkt hat. Ja. Okay. Und dazu zählt übrigens auch Stress. Es gibt ja das Syndrom des gebrochenen Herzens, was Sie wahrscheinlich nicht hatten, aber das ist eine stressbedingte Herzmuskelfehlfunktion und auch hier kann der Troponinwert deutlich hochgehen.
Mhm. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich. Grüße nach Hannover. Und wir haben eine Mail von einem Landwirt, 45 Jahre, bekommen. Der berichtet, dass er vor einem halben Jahr einen stechenden Schmerz in der Brust hatte. Er befand sich in der Toilette, musste sich auf den Boden legen, hat sich da, wie er sagt, in Anführungszeichen erholt und sei deswegen auch nicht zum Arzt gefahren, war ja scheinbar alles wieder in Ordnung. Die Frage ist, nochmal nachgucken, also bringt das was? Und
Also man neigt ja immer dazu, wenn etwas vorbei ist, dann auch
das zu normalisieren.
Wenn ein gewisses Alter vorliegt, ein gewisses Risiko vorliegt, dann würde ich tatsächlich empfehlen, das einmal untersuchen zu lassen. Da muss ja nichts bei rauskommen, das wäre das Beste. Aber wenn dann doch etwas verdächtig ist, dann kann man häufig frühzeitig noch dagegen steuern.
Also lieber nachgucken lassen nochmal.
Ja.
Und was sind denn so übliche Untersuchungen, die man macht? EKG,
Belastungs-EKG? Also das EKG wäre so das Erste, was man macht. Ne? Und dann natürlich auch die medizinische Geschichte im Hintergrund. Werden Medikamente eingenommen? Gibt es sonst irgendwelche Beschwerden? Ist der Blutdruck zu hoch? Das sind die üblichen Dinge, die auch jede Hausärztin, jeder Hausarzt machen kann. Und wenn es dann Hinweise gibt, dann kommt dann doch eher mal eine fachspezifische Untersuchung, wie vielleicht auch der Herzultraschall zum Einsatz.
Ja. Am Telefon Heike Gröger aus Winsen in Niedersachsen. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Bei Ihnen geht es um Herzmuskel und Grippe.
Ja, ich hatte vor 30 Jahren diese Influenza C, ist das glaube ich, ne? Diese schwerwiegende Grippe. Und bin damit aber zur Arbeit gefahren, weil ich früher immer hieß, raus an die frische Luft und das geht wieder weg. Also ich hatte dann aber nachher solche Schwierigkeiten, dass ich gar nicht mehr richtig gehen konnte, bin zum Arzt und da wurde eine Herzmuskelentzündung festgestellt. Ich musste mich dann auch ruhig verhalten. Und meine Frage ist jetzt ganz konkret, erholt sich ein Herzmuskel wieder? Also jetzt im Laufe der Jahre merke ich eben, ich bin jetzt 77 Jahre alt, wenn ich mich länger körperlich belaste, sag ich mal 6-7 Stunden im Garten oder wir haben ein großes Haus, putzen und ohne Pause oder große Wanderungen auch so 4-5 Kilometer, schaffe ich. Aber dann irgendwann geht es los mit Rhythmusstörungen, die ich aber auch alleine in den Griff kriege durch Medikamente. Erholt sich so ein Herzmuskel wieder und was könnte ich machen? Das ist die Frage.
Ja, also die Frage, erholt sich ein Herzmuskel? Wenn es ein Herzinfarkt war, was es bei Ihnen nicht war, und die Durchblutungsstörung einen längeren Zeitraum anhält, dann sind diese Herzmuskelzellen unwiederbringlich verloren. Bei einer Herzmuskelentzündung ist der Prozess ein anderer. Da ist die Durchblutung erhalten, aber es ist eine Fehlfunktion der Herzmuskelzellen. Und da ist es in der Regel häufig, dass sich das komplett wieder erholt. Es kann aber auch nach einer Herzmuskelentzündung geschädigtes Gewebe zurückbleiben. Insofern, das, was Sie jetzt beschreiben, würde ich auch nicht unbedingt gleich auf das Alter schieben, sondern da wird sich sicherlich ein Besuch bei der Kardiologin oder beim Kardiologen mal lohnen, falls nicht schon geschehen, um zu gucken, ist denn die Herzfunktion komplett normal, ist die Funktion der Herzkammer normal, sind die normal groß und gegebenenfalls Blutuntersuchungen. Mhm. Und dann kann man vielleicht auch was gegen die Herzrhythmusstörungen unternehmen, die Sie da berichten.
Und dann ist wahrscheinlich auch die Frage, wo kommen die Rhythmusstörungen her? Ist das Vorhof oder?
Richtig, gibt ja unterschiedliche Formen der Herzrhythmusstörungen.
Ja, vielen Dank an Heike Gröger. Und ein Hörer aus Elmshorn hat uns angerufen, er berichtet, er hatte mehrere Bypässe seit 2006 und will jetzt wissen, ist alles okay mit den Herzkranzgefäßen? Geht es möglicherweise auch mit CT, fragt er, und will auch wissen, bei der Arteriosklerose gibt es dann sozusagen einen Stillstand oder ist das weiter vorangeschritten?
Ja, also die Frage nach dem CT, die habe ich insofern ganz gerne, weil es gibt so gewisse Limitationen, die ich eingangs auch erwähnt hatte, der CT-Untersuchung. Und wenn eine Herzerkrankung vorliegt und auch schon Bypass-Operationen vorliegt, ist es nicht unbedingt zwangsweise so, dass mit den herkömmlichen CT-Methoden alles optimal gesehen werden kann, was vielleicht sich da verändert hat. Da ist aus meiner Sicht eine funktionelle Überprüfung sinnvoller. Und eine Stressechokardiographie kann man in der Regel machen, wenn man es gut sehen kann. Wenn man schon Bypass operiert ist, ist es möglicherweise nicht ausreichend. Da wäre die Alternative eine Myokardszintigraphie oder ein Stress-MRT.
Herzinfarkt, das war unser Thema in der Sprechstunde. Dank allen Hörerinnen und Hörern, die uns angerufen, die uns gemailt haben. Dank an unseren Studiogast, Professor Ingo Ahrens, er ist Chefarzt der Klinik für Kardiologie und internistische Intensivmedizin am Krankenhaus der Augustinerinnen in Köln. Herr Ahrens, schön, dass Sie sich so viel Zeit genommen haben für uns.
Sehr gerne.
Und zu groß, zu klein, was tun bei Wachstumsstörungen, ist das Thema der Sprechstunde kommende Woche. Hier geht's gleich weiter mit Umwelt und Verbraucher. Ein Thema, Kernkraft ja bitte, Schwedens Atomkurs. Martin Winkelheide wünscht Ihnen einen schönen Tag. Tschüss.